Ich bin Gott dankbar, dass ich heute bei euch sein darf. Ich habe eigentlich lange darauf gewartet. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott heute Morgen bei uns ist. So wie er es verheißen hat, dass, wenn wir uns versammeln unter seinem Wort, dass er da mitten unter uns ist. Lass uns also daran denken, wenn wir seine Botschaft hören, dass er in seiner unendlichen Liebe uns berühren will, dass er uns seine Nähe zeigen will, dass er mitten in dieser Welt, die so viele Fragen offen lässt, dass er mitten in dieser Welt mit Antworten für uns da ist. Ich weiß nicht, wie dir Warten schwer oder leicht fällt, aber es fällt uns dann, wenn wir warten, wenn es so offen ist, wenn wir nicht wissen, wann das, was wir gerade uns wünschen, erfüllt wird. Auf einen Besuch warten oder in der heutigen Zeit warten, bis wieder die Einschränkungen, die wir jetzt erleben durch die Pandemie, dass die wieder aufhören. Manches Mal fällt uns das leicht, weil wir auch wissen, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hat und was auch immer geschieht, dass Gott etwas Gutes daraus machen wird und dass alle die Sachen, die der Fürst der Welt Satan anrichtet, nicht das letzte Wort sind und dass Gott das letzte Wort hat. Das tut uns gut und trotzdem fällt uns manches Mal das Warten schwer. 400 Jahre, stell dir einmal vor, 400 Jahre warten, über viele Generationen. Der letzte Prophet, der zum Volk Israel gesprochen hat, war Maleachi. Seine Botschaft ist nicht einfach. Wenn ihr einmal Maleachi lest, dann merkt ihr, es ist eine schwere Botschaft. Und trotzdem beginnt sie mit einem roten Faden, beginnt sie mit einer Verheißung, beginnt sie, dass das Warten ein Ende hat. Ich weiß nicht recht, ob Petrus zu seiner Zeit, 400 Jahre nach dem letzten Propheten, ob er gedacht hat, dass er das erleben wird. Dass er erleben wird, dass sich alles ändert. Dass dieser verheißene Messias die Verheißung, die schon Adam und Eva empfangen haben, dass es zu seiner Zeit erfüllt werden wird. Und ich weiß nicht, ob er überhaupt im Traum daran gedacht hat, dass er einmal ein Freund von Jesus wird. Dass er ihn erlebt, dass er bei ihm ist, dass er in dieser gespaltenen jüdischen Religion und in dieser jüdischen Gemeinde, in dieser gespaltenen Gemeinde, dass es da wieder etwas gibt, was nach vorne sieht. Ja, das war so. Die jüdische Gesellschaft war gespalten. Es gab da die ganz radikalen Pharisäer. Sie haben versucht, diese 400 Jahre zu überbrücken, indem sie immer mehr Gesetze entwickelt haben. Allein aus dem Gebot des Ruhetages haben sie 10.000 Regeln gemacht. Und wenn wir denken, von der Zeit, als Jesus gekommen ist bis zur heutigen Zeit, hat das jüdische Volk diesen Regeln noch einmal 50.000 Regeln dazugelegt. Alles mit schon einer klaren Absicht, doch etwas selber zu tun, um die Bedingungen, die Gott hat, zu erfüllen. Dann gab es einen anderen Teil in dieser gespaltenen Religion. Es gab einen Teil, die haben sich einfach an die Verheißungen von Gott gehalten. Die waren im Tiefen ihres Herzens von der Sehnsucht erfüllt, dass der Messias kommen will. Aber selbst sie hatten eine völlig falsche Vorstellung. Sie haben gedacht, Da kommt dann dieser König aller Könige, da kommt einer, da kommt ein Herrscher, er wird größer sein als alle anderen Herrscher. Und wie gut ist, wenn man dann dabei ist. Und dann kam er wirklich. Jesus kam, aber nicht so, wie ihn alle erwartet haben. Weder die einen noch die anderen hatten eine Vorstellung, sondern er kam angekündigt von einem Mann, Johannes dem Täufer, der Heuschrecken gegessen hat, in der Wüste lebte und ein Kleid hatte, das mehr Lumpen glich. Und genau dieser soll den König aller Könige, den Herrscher, den Messias ankündigen. Und als er gegenwärtig war, als er da war, als Johannes der Täufer ihn gesehen hat, dann hat der Heilige Geist ihn inspiriert und er hat etwas gefühlt, was kein anderer vorher gefühlt hat, das ist er. Das ist er. Und als Jesus ihn aufgefordert hat, komm, Johannes, taufe mich, dann war er völlig überfordert und sagt, Jesus, das kann ich nicht. Ich bin es doch nicht einmal wert, dass ich die Schuhriemen löse von dir. Und Jesus fordert ihn einfach auf, mach doch einfach, was ich dir sage. Petrus hat etwas erwartet. Als er selber, und Jesus sagt, Gott hat dir das mitgeteilt, das kommt nicht von dir. Als Jesus einmal gefragt hat, die Jünger, sag doch einmal, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und einige sagen, ja, eine denken, dass du ein Prophet bist, andere denken, dass du der Elia bist, der vom Himmel wieder zu uns gekommen ist. Und dann kommt Petrus. Und Petrus, als er angesprochen wird von Jesus, wer denkst denn du, dass ich bin? Dann sagt Petrus, du bist des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus sagt, nicht Fleisch und Blut haben das dir zum Erkennen gegeben, sondern mein Vater im Himmel. Meine lieben Freunde, eigentlich ist die Frage geblieben. Die Frage, wer denkst dann du, dass ich bin? Und wir merken, dass wir wieder in einer gespaltenen Welt leben. Dass wir Erwartungen haben. Wir erwarten, dass Gott etwas sofort ändert, wenn es uns nicht gefällt. Dass er sofort Wunder tut. Wir erwarten, dass es anders geschieht. Und viele haben all ihre Erwartungen auf den Tag gesetzt, wo sie entweder sterben oder wo Jesus kommt. Aber wer denkst denn du, dass Jesus heute Morgen für dich ist, nächste Woche, bei deinen Entscheidungen, bei deinen Fragen, bei deinen Sorgen? Petrus hatte eine Leidenschaft, mit diesem Jesus zu gehen. Sie war wohl noch nicht so erfüllt von der Nähe und von diesem Heiligen Geist und von dieser Nähe von Jesus, geprägt von der Liebe, denn er hat ja etwas anderes erwartet. Was war das Leiden des Volkes Israel? Ihr Leiden war das, Abraham hat eine Verheißung bekommen, Mose hat die Verheißung bekommen von diesem Land. Ein eigenes Land, geschenkt von Gott. Ein Volk in Freiheit, ein priesterliches Volk. Und was ist aus diesen Verheißungen geworden zur Zeit von Jesu, als er kam? Sein Volk war unter der Knechtschaft der Römer, ein besetztes Land, in ihrem eigenen Land nicht mehr frei. Und so waren dann auch die Erwartungen, die sie hatten. Die Erwartungen waren klar, die sie hatten. Und sie waren so, der Messias wird kommen, er wird die Römer aus dem Land jagen und wir werden den Tempel wieder haben. Er wird wieder der herrliche Mittelpunkt sein und alles wird so sein, wie Abraham wie Moses, wie all die Propheten gesehen haben. Und trotzdem kam es ganz anders. Trotzdem hat Jesus ein ganz anderes Gewicht gelegt. Er sagt einmal zu seinen Jüngern, wenn dich einer schlägt, wehr dich nicht, sondern sei so großzügig und so frei, auch die andere Wange hinzuhalten. Er spricht von den Sanftmütigen. Er spricht von denjenigen, die Frieden stiften, nicht Krieg gegen die Römer. Er erklärt ihnen, worum er gekommen ist, aber auch für was er sie berufen hat. Und einmal nimmt Jesus seine 12 Jünger zu sich und auch die 70, die noch mitgefolgt waren, und er sagt, geht heute hinaus. Und dann tut Wunder, heilt Kranke, macht Lahme gehend, Blinde sehend, geht, macht es in meinem Namen. Und sie gehen, die Schar von Jüngern, und sie kommen zurück mit großer Begeisterung und sagen, wow, Jesus, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wir haben genau die Wunder, die du gesagt hast, werden wir erleben, haben wir erlebt. Lahme wurden gehend, Blinde wurden geheilt. Es ist genau so gekommen. Glauben wir das? Glauben wir, dass Gott uns in die gleiche Art in dieser Welt sendet? Dass wir diese Wunder erleben, dass Menschen in der Gegenwart Gottes eine Veränderung erleben? Ich betreibe seit mehr als einem Jahr ein Ehepaar. Und es geht runter und rauf. Und jedes Mal, wenn es runter geht, geht es noch ein bisschen tiefer. Und kurz vor Weihnachten kam die Frau zu mir und sagt, du musst uns helfen. Mein Mann ist ausgezogen und er lebt jetzt bei seiner Freundin. Und wir haben nie mehr mit ihm reden können, nicht die Kinder, nicht ich. Wenn wir ihm telefonieren wollen, hängt er das Telefon ab. Er drückt uns überall weg. Rede mit ihm. Und ich habe ihr gesagt, da müssen wir sehr dafür beten, dass Gott uns alles schenkt. Nur er kann solche Wunder tun. An diesem Tag bin ich in meinem Atelier und der evangelische Pfarrer von Zielschlag ist ein Freund von mir. Und er kam in mein Atelier und er kennt diese Familie. Und er sagt, du betreust doch diese Familie, was ist aus der geworden? Und ich sagte etwas ganz Schlimmes. Es ist schlimmer als je zuvor. Und ich habe heute Abend ein Gespräch. Und er sagt, wir wollen heute Abend beten. Ich werde auch die Leute in unserem Gebetskreis bitten, dass sie für dich beten. Und so haben viele Leute für diesen Abend gebetet. Und ich habe das Gespräch mit ihm angefangen. Und er hat mir gleich am Anfang gesagt, komm mir einfach nicht mit deinem Glauben. Komm mir auch nicht mit Gott. Ich habe mich entschieden, ich gehe jetzt diesen Weg. Ich war noch nie so glücklich, habe genau die Frau gefunden, die ich immer wollte. Und nein, ich schaue jetzt für mich. Ihr könnt euch vorstellen, durch die lange Erfahrung, die ich habe in der Seelsorge, habe ich alle Register gezogen. Ohne Erfolg. Und dazwischen habe ich immer wieder gebetet, sag Gott, gib mir doch noch ein Argument, das ihn einfach umwirft. Aber dieses Argument kam nicht. Und ganz am Schluss sagt er, tut mir leid. Aber ich habe mich entschlossen. Und ich denke wieder an die vielen, die an diesem Abend beten. Und ich denke an einen Gott, der allmächtig ist. Und noch einmal bete ich in einer Sekunde und sage, Herr, noch ein einziges Argument. Und dann fällt mir eine eigene Geschichte ein und ich erzähle sie ihm. Ich sag, als ich etwa 16 war, da hatte ich eine LP bekommen von Jim Reeves. Und auf dieser LP war ein Lied. Und das Lied hat eine Geschichte erzählt. Sie erzählt die Geschichte von einem Vater. Und der Sohn fragt seinen Vater, Daddy, my daddy, teach me how to pray. Sag mir doch, wie ich beten soll. Und in diesem Lied sagt der Vater, ich konnte ihm alles erklären. Ich konnte ihm zeigen, wie man einen Ball höher fliegen kann als alle anderen, wie man Dinge tun kann, wie man rennen kann, wie man alles machen kann. Ich konnte ihm das erzählen. Aber ich konnte ihm nicht sagen, wie man betet. Und ich sage ihm, als ich dann in meinem Studium war und Pastor studiert habe, wenn ich dann in den Ferien nach Hause gekommen bin, das Erste, was ich gemacht habe, ich ging in mein Zimmer und dort hatte ich einen Tisch und da war, ich kann es auch genau beschreiben, da war so ein violettes Tuch auf diesem Tisch und eine Kerze. Und ich habe die Kerze angezündet und ich habe diese Schallplatte gehört. Ich habe nur dieses eine Stück gehört. Teach me how to pray. Und eines Tages, als ich wieder versucht habe, diesen Teil in der Schallplatte zu finden, fiel mir der Arm des Plattenspielers aus der Hand und er machte genau über diese Platte einen Kratz. Und immer wenn ich sie gehört habe, hat es gemacht, tack, 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 tack. Und ich sag, schau, mein lieber Freund, für dein ganzes Leben, wenn du diesen Weg gehst, wirst du den Kratz hören. Wenn deine Kinder Geburtstag haben, dann wirst du den Kratz hören. Wenn sie einen Freund und eine Freundin nach Hause bringen, dann wirst du den Kratz spüren, weil sie erklären müssen, mein Vater ist nicht mehr hier. Und wenn sie heiraten, wirst du sehr wahrscheinlich dabei sein. Aber du wirst den Kratz spüren, dein ganzes Leben lang. Der wurde ruhig und ich bin gegangen. Am Morgen kam seine Frau um 9 Uhr zu mir und sie sagt, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Und er ist mitten in der Nacht nach Hause gekommen und wir haben uns ausgesprochen, wir fangen von vorne an. Und ich darf jetzt nach ein paar Monaten sagen, ich habe so ein Liebespaar, wie sie heute sind mit ihren Kindern, schon lange nicht mehr gesehen. Aus der Gnade unseres Herrn. Und ich habe ihr dann diesen Morgen gesagt, schau mal, alles, was geschieht, als sie das gesagt hat, das kommt von Gott. Und ich sehe heute dieses Paar mit den Kindern, die wirklich unsere tiefen Freunde sind, ich sehe sie diesen neuen Weg des Glaubens zu gehen. Gott tut immer noch die gleichen Wunder. Gott öffnet immer noch auf die gleiche Art und Weise Herzen. Gott ist immer noch derjenige, der uns aussendet, geht und erlebt die Wunder, die ich tun werde. Aber Jesus fordert auch etwas. Jesus macht einmal den Jüngern klar und sagt, komm, überlegt doch euch einmal, was euch die Nachfolge wert ist. Eine komische Aufforderung. Was der Glaube und die Nachfolge wert ist. Die Kosten überschlagen. Und ich erlebe so oft in der Seelsorge mit gläubigen Menschen, dass sie genau diese Rechnung machen, aber dass sie so einseitig ist. Dass sie sagen, ja, ich mach doch eigentlich alles im Glauben und jetzt stehe ich auf einmal alleine da. Ich tue doch das und jenes und ohne dass sie es mit Worten aussprechen, was habe ich eigentlich davon? Auf diesen Kern angesprochen, haben die Jünger das Gefühl, also, was fragt uns da Jesus? Also, jeder von uns wurde ja irgendwo von seinem Arbeitsplatz weggeholt und Jesus sagt, komm du auch mit. Folge mir nach. Der eine wollte ja noch zuerst eine Familienangelegenheit erledigen und seinen Vater beerdigen, der gestorben ist. Und Jesus sagt, komm, sofort, lass doch die Toten begraben. Also sie haben doch alles gebracht, was man bringen kann. Und jetzt kommt Jesus mit dieser unwahrscheinlichen Herausforderung und sagt, überlegt euch die Kosten. Es ist schon etwas, was im Herzen übrig geblieben ist. Und sie konnten auch nicht verstehen, als sie dann über all die Jahre mit Jesus gegangen sind, als sie gesehen haben, das geschieht, aber wo sie auch gemerkt haben, wir müssen aus Dörfern verschwinden, weil man uns da verfolgt, weil man uns da verspottet. Und sie haben auch die andere Seite erlebt, dieser Nachfolge, dieser Messias, der aus einem Dorf weggehen muss, aus einer Stadt verschwinden muss, fliehen muss und dann an dem Abend, wo er verraten worden ist, also die Jünger gesagt, jetzt geschieht etwas. Jetzt muss etwas geschehen, dass die Schrift erfüllt wird. Und etwas Wundersames, er sagt, geht mal hin in diese Stadt. Und dort findet ihr jemanden. Und dann sagt ihm, der Meister möchte heute das Passafest hier in diesem Haus feiern. Und Jesus sagt, alles voraus, bis ins Detail, mit dem Esel, mit allem funktioniert genauso. Und dann sitzen sie am Abend und sie halten das Passafest, das Abendmahl, wie wir es uns heute feiern. Und dann spricht Jesus von diesem schwierigsten Weg, den er jetzt geht. Er spürt förmlich und er weiß es natürlich, dass die Jünger mit der Ankündigung, mit dem, was in den nächsten Tagen passiert, völlig überfordert sind. Und er sagt, einer wird mich verraten. Petrus ist enorm schnell in der Antwort und sagt, eigentlich, weißt du, ich kann nicht für alle hier meine Hand ins Feuer legen. Aber was mich betrifft, ich werde vorher für dich sterben, bevor dir etwas passiert. Die ersten Schritte, die er macht dazu, als Jesus gefangen genommen wird. Er schlägt mit dem Schwert das Ohr des Kriegsknechtes ab. Und Jesus tadelt ihn, obwohl er ihn verteidigt und er heilt denjenigen, dem das Ohr abgeschlagen wird. Und immer noch weiß Petrus nicht, was eigentlich Jesus gemeint hat, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er konnte eigentlich Jesus nicht auf Schritt folgen, weil er sich selbst und seine Fähigkeiten nicht gut genug kannte. In all dem, was Jesus versucht hat, seinen Jüngern beizubringen, in diesen 3,5 Jahren, wo man vom Lehramt Jesus spricht, all das hat noch nicht diese Früchte getragen. Es war noch nicht die Stärke in ihnen, die Stärke, die Gott uns gibt als Kinder Gottes, nämlich in ihrer Demut und ihrer Abhängigkeit von Gott zu leben. Und Gott will nicht dieses halbe Opfer, sondern er möchte unser Herz, er möchte Teil unseres Lebens sein. Er will uns allen beweisen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Es scheint mir so oft, die Tragik unseres gläubigen Lebens zu sein, dass wir so eine Halbherzigkeit haben. Die eine Teil genau die Sprache von Petrus ist. Also wenn alle anderen dich verlassen, wenn alle anderen aus der Gemeinde weglaufen, ich werde nicht gehen. Aber Jesus hat ja das gar nicht so gemeint, sondern er hat ja das Weglaufen mit dem Herzen gemeint. Er hat ja gemeint, weggehen mit dem Herzen. Und manches Mal sind wir hier und sind doch nicht hier. Wir sind Christen und Gläubige und sind doch keine. Weil wir dieses Letzte, das, was Jesus uns auffordert, die Kosten zu überschlagen, weil wir diese Kosten falsch einschätzen. Wir denken, dass es genauso ist wie bei den Pharisäern. Dass wir nur die Regeln noch besser befolgen müssen, dass ein innerer Friede davon kommt, dass wir, ich sag's mal ein bisschen einfach, dass wir die Gebote halten. Und dann sagt Jesus eigentlich, und es wird sehr tief, Jesus sagt, weißt du, ich gebe euch dieses Gebot, das alles umfasst. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dramatisch tönt es da, wenn wir sagen, ja, wir halten den Sabbat. Wir sind die Gemeinde, die den Sabbat hält. Wir sind die Gemeinde, die all die Gesundheitsregeln einhält. Und ich spüre in meinem ganz persönlichen Herzen, dass ich nicht für 24 Stunden sagen kann zu meinem Gott, Herr, 24 Stunden habe ich dich von ganzem Herzen geliebt. 24 Stunden habe ich meinen Nächsten geliebt, so wie mich selber. Und ich fühle, dass ich schuldig bin und dass ich diese Gnade brauche. Und dass ich die Gnade brauche und die Kraft, die Jesus verheißt und sagt, ich will es in euch machen. Ich will es tun. Aber lasst endlich mal los. Von all den Bemühungen, die eigentlich nur eine falsche Sicherheit sind und die nicht diese Gerechtigkeit ist, die vor mir bestehen kann. Bei UT Mission kam eine junge Frau zur Seelsorge und sagt, meine Eltern sind Adventisten. Ich wollte eigentlich nicht hierher kommen, weil ich eigentlich diesen Weg nicht mehr gehen will und nicht mehr gehen kann. Ich bin Studentin und ich merke, dass ich in einer anderen Welt heute zu Hause bin als meine Eltern. Aber irgendetwas in meinem Herzen und eine Freundin hat gesagt, komm mit nach UT Mission, es wird dir gut tun. Und so war sie in der Seelsorge und sie weinte und sie sagte, es hat mich so berührt, was du gesagt hast in deiner Botschaft. Aber ich kann nicht. Und sie weinte und sie schluchzte. Und ich sag, lass dir Zeit. Warum kannst du nicht? Und sagt, ich spüre etwas. Wenn ich jetzt zu Gott Ja sage, dann wird er mein Leben in Unordnung bringen. Weil ich studiere so gerne und ich habe so viele Pläne Und ich liebe meine Freunde, mit denen ich am Abend ins Pub gehe. Und ich müsste das alles aufgeben. Und ich muss lächeln. Und ich sage, wie kommst du auf diese Idee? Hast du das Gefühl, dass wenn du heute Ja sagst zu Jesus, dass morgen früh, wenn du wieder beim Studium bist, Gott an deine Türe klopft und sagt, hey, aufstehen, pack deine Koffer. Wir gehen in den Urwald. Ich mach dich zur Missionarin. Und dann muss sie selbst auch über ihr Tränen genetztes Dich lachen und sie, nein, wohl nicht. Und sagt, Gott wird mit dir einen Weg gehen. Und er wird besser sein als alles, was du vorher gekannt hast. Und dann sagt sie, okay, ich will jetzt mein Leben Jesus übergeben. Und ich höre heute noch ihr Gebet, das sie gesprochen hat. Es war wundervoll. Es war voll Hingabe. Es war die Bereitschaft, einfach Gott seinen eigenen Lebensweg zu überlassen. Und sie schreibt mir ein paar Wochen später und sie sagt, was für ein Wunder. Als ich zurückgekommen bin, haben meine Kommilitonen gesagt, hey, hast du dich neu verliebt? Du hast ein ganz anderes Gesicht, du strahlst etwas aus. Und sie sagt, und ich habe ihnen erzählt, dass ich mich entschieden habe, mit Jesus den Weg zu gehen. Und meine Kommilitonen haben mich alle gefragt, wie geht das? Was hast du erlebt? Und sie sagt, wir waren wieder am Abend im Pub. Und es waren alle um mich. Und alle wollten wissen, was das ist, der Weg mit Jesus. Und sie schreibt, ich erlebe jeden Tag meinen Herrn aufs Neue. Und ich weiß, dass ich keinen Schritt gehen muss ohne ihn. Dann sind 2 Jahre vergangen. Und vor ein paar Wochen war ich in Deutschland in einer Predigt. Und weil ich ja sehr viele Menschen auch da kennengelernt habe, bei Jute Mission und dort in der Seelsorge war, kannte ich sie gar nicht auf Anhieb. Und sie kommt zu mir mit einem Mann an ihrer Seite und sagt, wir sind verheiratet, kennst du mich noch? Und ich muss ihr gestehen, du musst mir schon helfen. Und dann sagt sie, ich bin die. Und es war eine große Freude. Ich kannte auch ihre Geschichte mit ihren Eltern. Ihre Kindergeschichte, die sie so oft zweifeln lässt. Gespaltene Eltern, die, wie sie mir damals erzählt habe, die ein Kirchengesicht haben und ein Wochengesicht haben. Und Kinder sind sensibel darauf. Und ihre Geschichte und ihre Fragen und ihre Leiden und all das kannte ich. Am Schluss der Predigt sagt sie, ich möchte ein Lied singen. Und sie sang dieses Lied von Sifora Nelson. So frei zu sein wie ein Vogel, der leicht durch die Wolken fliegt, der zieht unbeschwert seine Kreise ohne Rast und ohne Ziel. Oh, ich wünsche mir so sehr, keine schweren Lasten mehr, doch ich weiß, deine Gnade ist mehr als genug. Deine Gnade ist alles, was ich brauche. Was für eine Entwicklung, was für ein Segen, was für eine Veränderung des Herzens. Deine Gnade ist mehr als genug. Deine Gnade ist alles, was ich brauche. Aber nach diesem Abendmahl, am Freitag, dann geschieht dieses Unfassbare. Das, was kein Jünger gedacht hat, dass es überhaupt eintreten wird, sondern dass sie alle gedacht haben, im letzten Moment wird er seine Allmacht beweisen. Aber es spitzt sich zu, dieser Jesus, ihr Herr, mit dem sie 3,5 Jahre unterwegs waren, er wird vor ihren Augen verspottet, gegeißelt. Man legt ihm eine Dornenkrone auf. Man spottet ihn mit einem roten Mantel, den man so genommen hat, aber damit er nicht so sehr voll Blut wird und vor allem nicht zerschnitten wird, nimmt man ihm den wieder ab und man legt ein Kreuz auf ihn. Und das war der Moment, wo auch Petrus und die anderen Jünger weggingen. Sie hatten Angst. Wir kommen da in einen Trudel hinein, den wir nicht wollen. Wir werden da mit jemandem mitverurteilt, obwohl wir doch nur Gutes wollen. Wir werden doch auch so verspottet. Und er sitzt beim Lagerfeuer, bei dem man Wein und etwas zu essen gibt. Und die sie bedient, sagt zu Petrus: Petrus, gehörst du nicht auch zu diesen? Petrus sagt: Ich zu diesem? Du musst dich irren. Und sie sagt: Doch, ich glaube, ich habe dich schon mit ihm gesehen. Und Petrus verleugnet das 3-mal, fängt sogar an zu fluchen. Und sie sagt ihm: Aber Petrus, du sprichst doch da wie Jesus. Ich wünsche mir, dass die Menschen zu mir sagen würden, wo immer ich bin, du sprichst doch so wie Jesus. Aber für diesen Moment war das für Petrus nur Schande. Nur Schande. Und er sagt, ich kenne diesen Menschen nicht. Als Jesus an ihm vorbeigeführt wird und er in die barmherzigen Augen von Jesus schaut und er sieht, da ist voll Vergebung drin, da ist Liebe drin, da ist keine Verachtung drin, da ist kein Triumph der Enttäuschung drin, sondern das ist Liebe. Und dann beginnen wohl die 3 schrecklichsten Tage im Leben von Petrus. Gekreuzigt, nicht vom Kreuz gestiegen, nicht seine Allmacht bewiesen. Und weil sie ja nicht richtig verstanden haben, was Jesus gemeint hat, dass er den Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen will, was haben sie dann eigentlich erwartet? Ich finde es eine von den größten Augenblicken, die überhaupt in diesem Leben von Petrus mit den Jüngern stattfindet, ist doch an diesem einen Morgen. Also, da ist dieser Morgen der Nüchternheit, auch der Enttäuschung, der Leere. Und sie sprechen untereinander, Johannes und sein Bruder Petrus und ein paar andere der Jünger, und sagen, was machen wir jetzt? Der Traum ist aus. Petrus sagt, eigentlich habe ich es versaut. Und er hat gesagt, er macht aus mir einen Menschenfischer. Weg. Jesus ist weg. Es ist alles aus. Sie haben geträumt davon, schon mit Jesus in einem mächtigen Königreich zu leben. Einmal hat Jesus eine Vision ihnen gezeigt von dem König, der sitzen wir zu Rechten Gottes. Und sie haben eigentlich nur eins gehabt, wer hat den besten Platz im Königreich von Gott? Aber an diesem Morgen kommen sie zu dem Entschluss, gehen wir in unser altes Leben zurück. Das Leben, das wir im Griff haben. Wir können fischen. Mich berührt diese Stelle sehr tief, weil sie so parallel ist. So parallel ist mit uns. Wie oft sind wir enttäuscht? und denken, das, was so real in unserer Hand ist, das ist dann ja Realität. Und wir müssen uns doch der Realität stellen. Und wir verlassen diesen tiefen Glaubensweg, diesen Weg, wo es von unserem Herz zum Herzen Gottes geht. Und wir nehmen die Dinge wieder selber in die Hand. Und dann ist es so, dass Jesus, als sie dann beim Fischen waren, und was für ein Bogen der Liebe Gottes. Wie war es dann am Anfang, als Jesus ihn berufen hat, komm, Menschenfischer. Wie war das am Anfang? Der gleiche See, die gleiche Szene. Petrus kommt vom Fischen mit den Jüngern. Und Johannes, ich glaube, es war Johannes, der als erstes sieht, da steht einer am Ufer und sie sehen ein Feuer und er sagt, das ist Jesus. Sie erkennen ihn an seiner Gestalt. Und was macht der auferstandene Herr? Das erfüllt mich mit allertiefster Demut. Jetzt ging es doch um etwas Globales. Also vorher ging es ja mal um die 12 Jünger und die 70 Jünger und die, die nachfolgen und die, die das Wort hören und die Städte, in denen er wunderbar... Es ging ja darum ganz... Und jetzt ist er der auferstandene Herr. Also Gott, wie er leibt und lebt. Und was macht Gott, wie er leibt und lebt? Er macht für seine Jünger morgens um 5 Uhr ein Frühstück. Mich berührt diese Liebe. Mich berührt diese Nähe, dass Gott für seine Jünger, vor allem für den, der ihn verraten hat, am Morgen ein Frühstück macht. Also und dann kommt es, Petrus will, er möchte jetzt zu Jesus gehen und möchte sagen, es tut mir leid, ich hab's nicht so gemeint. Und es ist die Geschichte so parallel, die Jesus selber erzählt hat vom verlorenen Sohn und dem Vater, der den Sohn einfach in die Arme nimmt und wohl, der lange ein Schuldbekenntnis ablegen will. Und der gar nicht zuhört, Gott hört dann gar nicht zu, weil er so gnädig und barmherzig ist. Und Jesus sagt zu ihm, komm, Petrus, ich stelle dir jetzt eine Frage. Liebst du mich? Ja, natürlich liebe ich dich. Liebst du mich mehr als die anderen? Also, was hast du da gesagt am Abend, an dem ich verraten wurde? Du hast so sehr auf dich vertraut und du hast deinen Brüdern nicht getraut. Also liebst du mich jetzt mehr als die anderen? Und dann bricht es dann aus dem Petrus irgendwo heraus und er sagt, du weißt doch alle Dinge, mein Herr. Jesus sagt, dann weide meine Schafe. Jetzt kommt die Berufung. Nicht Menschenfischer, Hirte, weide meine Schafe. Und noch einmal fragt Jesus ihn, liebst du mich? Petrus senkt sein Haupt. Und er spürt tief in seinem Herzen, wie kann ich Liebe geben, ohne dass ich Liebe genommen habe? Ich habe ihn dreimal verleugnet. Und er vertraut mir dreimal. Und Jesus sagt, dann weide meine Lämmer. Sorge für diejenigen. Sorge für das eine Schaf. das sich im Dickicht der Welt verloren hat. Sorge für diejenigen, die weggelaufen sind. Sorge für diejenigen, die keinen Ausweg haben im Leben. Habe so viel Einfühlungsvermögen, dass du diese kleinen Schafe, diese Verirrten, dass du für sie einen Weg hast. Weide meine Lämmer. Ich werde gegenwärtig. Wir sind doch ein priesterliches Volk. Das wissen wir aufgrund der Schrift. Wir haben eine Aufgabe. Jesus selbst hat uns die Aufgabe gegeben. Nie jemand anders. Als Jesus gegangen ist von dieser Welt, in den Himmel gefahren ist, dann hat er dir und mir eine Aufgabe übertragen. Geht hin in alle Welt. Geh zu deinem Nachbar. Geh zu deinem Freund und bring ihm die gute Nachricht. Meine lieben Schwestern und meine lieben Brüder, die gute Nachricht ist die Nachricht von Ostern, ist die Nachricht vom Sterben und vom Auferstehen. Die gute Nachricht ist, dass Gott trotz aller deiner Schuld dir die Schafe und die Lämmer anvertraut. Das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass es keine Situation im Leben eines Menschen gibt, wo Gott nicht noch eine Antwort hätte, wo Gott nicht helfen will. So oder so, er möchte dir jeden tragen. Das ist die gute Nachricht. Mir tut es weh, ich muss es ehrlich sagen, wenn wir dann hinausgehen und so schön diese prophetischen Bilder auch sind. Und so wunderbar und so sehr ich auch während meines Studiums gefunden habe, was für eine Offenbarung, dass Gott in seiner Allmacht uns Bilder schenkt, die uns auch einen Zeitabriss über die Weltgeschichte schenken. Aber sag mir mal ganz ehrlich, ist das die gute Nachricht? Wird da ein Sünder zur Buße kommen? Wir können zwar sagen, dass Gott allmächtig und die Weltgeschichte in seiner Hand hat, aber was nützt mir das, wenn ich in Schuld verstrickt bin, wenn ich keinen Ausweg mehr sehe, wenn ich leide, wenn ich am Ende bin? Dann muss ich doch einen Heiland haben. Dann muss ich doch jemand haben, der mir gegenübersteht. Und der mir sagt, ich habe dein Leben im Griff. Ich helfe dir. Ich stärke dich. Ich führe dich. Vor einer Woche, als mal das Wetter so schön war, da habe ich in meinem Garten die Rosen gepflegt. Und meine Katze, jetzt Kinder müsst ihr gut zuhören, das ist jetzt für euch. Ich habe eine Katze, also ganz eine liebe Katze. Aber seit ein paar Monaten geht sie nicht mehr aus dem Haus, obwohl sie sonst jeden Morgen an der Türe steht und sie will sofort draußen, dann kommt sie nach anderthalb Stunden wieder. Aber irgendwann im Winter ist etwas passiert und sie ging nicht mehr raus. Sie hat den Kopf nur noch ein bisschen zur Türe rausgestreckt und dann ist sie sofort wieder verschwunden. Ich habe alles gemacht. Ich habe im Vorplatz alles geputzt, weil ich gedacht habe, irgendein anderes Tier hat markiert und darum geht sie nicht raus. Ich habe alles geputzt und gedacht, dann ist all das weg. Aber sie ging nicht raus. Und als ich die Rosen geschnitten habe, dann lief sie hinter mir nach. Aber sie ging keinen Schritt von mir weg. Sie war immer hinter mir. Und als ich da so saß und die Rosen schnitt, und ich sah, meine Katze sitzt hinter mir, habe ich gedacht, oh Gott, die Katze vertraut so sehr, dass ihr nichts passiert, wenn sie hinter mir ist. Und wie oft vertraue ich dir nicht? Und ich gehe einen ganz eigenen Weg und ich bin nicht hinter dir. Obwohl da doch der ganze Schutz ist und die ganze Führung. Und du mir gesagt hast, ich lege doch die Spuren vor dir. geh in meinen Spuren. Gott hat einen Plan mit deinem und meinem Leben. Und dieser Plan, den er hat, ich will, dass niemand verloren geht. Ich will, dass du das ewige Leben erlangst. Aber ich möchte auch, dass du ein Botschafter bist an meiner Stadt. Ich möchte, dass deine ganz persönliche Erfahrung, die du mit mir erlebst, wie ich dich tröste, wie ich dich führe, wie ich Antworten für dein Leben habe, dass das deine Nachbarn und deine Freunde erfahren. Gott ist allmächtig. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Als ich eine Evangelisation in Deutschland hatte, vor ein paar Jahren, da kam eine junge Frau und sie sagte, mich haben die Tage so berührt, ich möchte jetzt mit Jesus gehen. Und dann höre ich eine so unwahrscheinliche Geschichte und sie ist so schwer, die Geschichte, dass ich denke, oh, das wird ein schwerer Weg werden. Da wird dein Leben völlig umgekrempelt. Und sie macht diesen Schritt. Sie wird getauft. Und es ist jetzt ein paar Jahre. Und sie geht gläubig ihren Weg. Und durch ihr Zeugnis, das sie erzählt hat, wie aus ihrem schwierigen Leben die Nachfolgerin und die Jüngerin von Jesus geworden ist, werden andere, die in ähnlichen Situationen sind, ermutigt. Und sie entschließen sich auch, diesen Schritt zu gehen. Wir haben so einen engen Kontakt und ich erfahre immer wieder so viel. Und er war immer wieder, wenn Menschen zu ihr kommen und sie ihre Geschichte erzählt und sie mich dann bittet, kannst du mit ihnen reden oder kannst du da hingehen und so. Und ich erlebe immer wieder, wie dann andere in hoffnungsloser Lage sagen, das hat sie mir erzählt. Nur das. Das Schönste, was es gibt in deiner Nachfolge. Du gehst einen Weg mit Jesus und dieser Weg ist ein abenteuerlicher Weg. Aber du weißt etwas 100% sicher. Es ist das Reich der Gnade, das über dir ist. Es ist dieser neue Horizont, dieser neue Morgen, diese neue Hoffnung. Es ist diese Gewissheit. Ich bin in ihm geborgen und ich wünsche mir, was in diesem Lied betone, ich wünsche mir so sehr, auch das in meinem Herzen zu fühlen, deine Gnade ist mehr als genug, deine Gnade ist mehr als ich brauche. Wir haben oft das Gefühl, es ist so eine teuflische Versuchung. Der Teufel sagt, du bist nicht genug. Du machst so viele Fehler. Du solltest doch schon weiter sein. Wie lange bist du im Glauben? Du solltest doch schon strotzen vor Heiligkeit. Und was machst du immer wieder die gleichen Fehler? Hör dieser Stimme nicht. Sie ist nicht von Gott. Gott sagt, komm mit mir. Ich führe dich und ich leite dich. Und ich bringe dich ans Ziel, was auch immer geschieht. Und Gott sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich, egal wie du gerade bist. Egal, was du gerade machst. Egal, wo du gerade stehst, ich liebe dich. Und wenn du mir vertraust, ich bring dich ans Ziel. Dein Leben wird verändert, ohne Zweifel. Gott wird es verändern, nicht du, nicht Regeln. Gott wird es verändern durch deine Gemeinschaft mit ihm. Er sucht dich schon früh am Morgen, er weckt dich in der Nacht und er gibt dir Gedanken des Friedens und der Nähe. Er begleitet dich den ganzen Tag. Und so oft denke ich daran, du bist so beschäftigt. Und Gott, der Allmächtige, der die Welt geschaffen hat, denkt an dich. Er sucht die Augenblicke, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Er hat einen Plan für dich. Er sucht in der Liebe zu dir die Augenblicke, wo du Gedanken hast an ihn. Sei es im Auto, sei es irgendwo unterwegs, sei es bei der Arbeit, wo du einfach nur an deinen Gott denkst. Er sucht diese Augenblicke. Und so oft hast du keine Zeit. Aber Gott ist so allmächtig. Er wird sein Suchen nicht aufhören nach der Gemeinschaft mit dir. Und wäre ein Segen, wenn du irgendwo in dir die Sehnsucht beginnt, dass du schon früh am Morgen an ihn denkst und dass du Lust hast, mit Gott zu reden und dass du ihn bittest, dein Leben in seine Hand zu nehmen. Es ist die unwahrscheinlichste Geschichte, die auf diesem Planeten je stattgefunden hat. Es ist das Größte, was es gibt. Ein Gott, der so persönlich ist zu dir und der dich nicht aufgibt, in keiner Situation. Ich habe geträumt von diesem Augenblick, ganz am Anfang, als Gott, ich kann mir das nur schwer vorstellen, aber als Künstler habe ich dann eine gewisse Ahnung, wie das ist, wenn man vor einer Leinwand steht, da ist nichts drauf und man hat eine Idee, ein Bild zu malen. Und irgendwann macht man diesen ersten Pinselstrich und dann fängt es an, immer mehr ein Bild zu werden. Und vor langer Zeit steht auf den ersten Seiten der Bibel, der Herr Gott in seiner Vollkommenheit, in seiner Dreieinigkeit gesagt, lass uns doch etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Einen Menschen, der nach unserem Bild geschaffen ist. Über all die schwierigen Jahre deines Lebens, der Geschichte der Menschheit, der Tausende von Jahren, des Ungehorsams, des Zweifels, des Weglaufens, hat Gott nicht aufgehört, an seinem Plan festzuhalten. Selbst als die Menschen gefallen sind, selbst als fast niemand mehr an ihn geglaubt hat und der Prophet so verzweifelt war und sagt, bin ich denn der Einzige noch, deren, und Gott sagt, nein, nein, ich habe noch ein großes Volk. Und wir denken oft, wir sind die Einzigen. Nein, nein, Gott hat noch ein großes Volk. Gott wird es verwirklichen, dann, wenn er wiederkommt, wenn wir alle in seinem Reich sind und vor dem gläsernen Meer stehen, wo eine Schar ist, die niemand mehr zählen kann, und wo wir unserem Jesus begegnen dürfen, Auge zu Auge. Was für ein Tag wird das sein? Lass uns davon träumen, aber lasst uns auch festhalten, nicht an all den Regeln, wie wir sie denken, dass sie so notwendig sind, an der Nachfolge. Es wird viel tiefer sein. Es wird viel tiefer sein, das, was Gott von dir erwartet, als Regeln. Es wird etwas so Persönliches sein, wie nur du und dein Gott erleben kannst. Niemand anders. Keiner wird genau das erleben, was du erlebst. Aber du wirst es erleben und Gott hat es verheißen. Er wird dich mit seinen Augen leiten und du wirst spüren, was er meint, wenn er sagt, halte meine Gebote, sie sind nicht schwer. Und du wirst abkommen von dem, was du darunter verstanden hast. Es wird Nachfolge sein, Hingabe, und es wird das Hinfallen sein, in dieser Gnade zu leben. Gott schenkt uns das und er schenkt uns diese Sicht auf den neuen Morgen, mitten in dieser schwierigen Zeit. Gott hat einen Plan mit uns und mit deinem Leben. Amen.